redet, ist nicht tot.
Andrea Diener verreist, schreibt über diese Reisen in der Frankfurter Zeitung. Trottel.
Nicht mehr.
Nicht mehr?
Die Frankfurter Zeitung, die haben wir alle nicht mehr miterlebt.
Ach so, Frankfurter Allgemeine. Dann mache ich das nochmal. Ich mache das jetzt nochmal. Andrea Diener verreist, schreibt über diese Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir über ihre Reisen zu berichten. Ihren Reisen zu berichten. Ich schneide da übrigens nichts von weg von diesem verkackten Intro. Hallo Andrea.
Hallo Olgi.
Du warst in Brighton, habe ich mir sagen lassen. Da war ich auch schon mal.
Ja, das ist schön, ne? Also interessant.
Nee, schön. Ich fand das, ich weiß nicht warum, aber ich fand es schön. Ich war da mit Konstantin, London leben, Konstantin. Mhm. Und wir sind da einfach so einen Tag rumgelaufen, mal Brighton angucken. Und ich habe gedacht, boah, hier ist hübsch, hier könnte ich es aushalten.
In Brighton ist es echt total schön. Die Leute sind halt unfassbar hässlich. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß an der Geschichte.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
Es ist ganz, ganz bitter. Die haben alle irgendwie zu wenig an. Und das ist halt bei diesen Engländern, das ist mir ja ein Mysterium. Ja, sobald es irgendwie über 13 Grad sind oder ich weiß nicht, die haben so eine magische Schwelle, dann ziehen die sich alle aus und haben dann nur noch so Spaghetti-Träger-Tops und so ganz, ganz kurze Short-Shorts an. Und das ist bei denen so eine kulturelle Konstante. Daran hat man auch bei uns schon früher die Austauschschüler erkannt.
Ja. Dietmar Wischmeier, der Kabarettist Dietmar Wischmeier, hat ein Stück gemacht über unsere europäischen Nachbarvölker.
Oh Gott,
hat er
ja.
Auch den Tommy hat er auch. Und ich glaube, er beschreibt das als
Stelzflügel mit den blaugefrorenen Beinen.
Genau.
Ja, es ist halt echt so. Das ist unfassbar. Das ist, ich weiß auch nicht, aber irgendwie müssen die sich sofort entblößen. Mhm. Das ist halt manchmal nicht so schön. Aber gut,
muss man halt durch. Wer weiß, wie wir auf andere wirken, denke ich mir dann immer.
Ja, ich frage mich das auch immer, aber ich denke mal so, Rock bis zum Knie ist schon manchmal gar nicht so schlecht.
Das stimmt.
Also schmeichelt der Figur.
Selbst der Schotte weiß das.
Genau.
Oder meinst du mit bis zum Knie von oben oder von, also übers Knie drüber, dass man das nicht mehr sieht oder dass man es sieht? Ich bin ja ein Freund von Bermudas. Und zwar so, wie sie auf Bermuda getragen werden. Das ist ja auch immer eine Bermuda-Short, die über dem Knie aufhört. Mhm. Und Knieschrümpfe, die unterm Knie aufhören.
Ah, cool.
Und dazu tragen die dann halt gerne so Budapester oder sowas. Also ordentliches Schuhwerk. Sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Und Hemden? Mhm. Also das ist halt Tropen. So.
Ja,
das ist halt
genau.
dein also ordentliches Schuhwerk, hast einen Kniestrumpf bis unters Knie, hast dann eine Bermuda und ein Kurzarmhemd.
Mhm.
Das auch in der Hose steckt. Also nicht so leger, sondern schon so ein Business. Das ist irgendwie so ein Business-Look. Den habe ich in irgendeiner Fernsehdoku mal gesehen. Fand ich total toll.
Cool. Ja, das ist super. Das sollte man hier im Sommer eigentlich auch. Also finde ich schon nicht schlecht.
Stimmt.
Sieht auf jeden Fall besser aus als diese komischen Cargo-Hosen, was die Leute da immer alle tragen, sobald es warm wird. Sobald es warm wird, sind die Leute scheußlich angezogen.
Ja.
Das ist echt erstaunlich. Und die Engländer glauben ja irgendwie, sobald sie am Meer sind, ist es auch warm. Das ist aber meistens ein Trugschluss.
Mhm.
Also als ich da war, war es tatsächlich warm, aber da war es schon irgendwie für englische Verhältnisse recht warm, so 23, 25 Grad. Man konnte gerade so baden. Der Strand ist halt eher so steinig, also das sind Kiesel.
Nee, als wann waren wir da? Ich glaube, das war ein Oktober oder so, wo ich da war. Da war zwar schönes Wetter, aber baden und so überhaupt nicht. Und es war sehr leer.
Echt?
Ja.
Weil eigentlich so am Wochenende, wenn man hingeht, ist Brighton eigentlich so gut wie immer voll.
Mhm.
Hat man mir zumindest gesagt. Weil einfach diese klassischen Hen-and-Stag-Partys, ja, die Sauftouristen, die Junggesellenabschiede, die sind einfach immer da.
Ah ja.
Weil denen ist es total wurscht.
Ja.
Ja, du ziehst eh von Pub zu Pub.
Mhm.
Ab und zu stehst du vielleicht auch mal draußen und so. Und du gehst in irgendwelche seltsamen Comedy-Shows. Das haben wir ja auch gemacht. Das war ein Erlebnis der interessanteren Art. Und ansonsten, ja, ich meine, trinkst du genug Bier und dann merkst du eh nichts mehr.
Wie lange warst du da?
4 Tage.
Na, immerhin. Ich war nur einen Tag. Das muss man auch mal erzählen. Also so, liebe London-Besucher, Wenn ihr mal Brighton sehen wollt, es gibt so am selben Tag Rückfahrkarten, also morgens hin, abends zurück, von London nach Brighton und wieder zurück halt. Wenn du am selben Tag hin und zurück fährst, ist das spottbillig. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es war wirklich grotesk wenig, was das gekostet hat. Also das so weiß ich nicht, wenn du einen Tag hin, am nächsten Tag zurück, weiß ich nicht, 40 Euro, morgens hin, abends zurück, dann nur noch 18 Euro oder irgendwie so. Also wirklich ein ganz, ganz großer Preisunterschied war das. Das kann, für so eine Tagestour kann man das super machen.
Ja, total. Also das ist das ist super erreichbar. Also du kannst von London Victoria kannst du fahren, ja, mit dem Zug, dauert eine Stunde. Oder von beiden Flughäfen gibt es einen Bus, der fährt von Heathrow los, dann tuckert er eine Stunde durch den Stadtverkehr, dann ist er in Gatwick und dann dauert es nochmal eine Stunde und dann bist du schon in Brighton, mitten in der Stadt. Also das ist total von London aus super unproblematisch und eigentlich müsste man das, wenn man nach London fährt, eigentlich einen Tag nach Brighton.
Als Standardprogramm, ja.
Eigentlich als Standardprogramm, weil es ist wirklich nochmal so anders. Und irgendwie gehören die Städte auch zusammen, finde ich. So, du hast so auch gesellschaftlich einfach, ja, es gab so diese Season in London, wo du in der Stadt warst. Und dann im Sommer hast du dich halt irgendwie abgesetzt. Und wer da kein Landhaus hat oder sowas, oder so, da gab es eben auch die Alternative, dass man nach Brighton gefahren ist und dann dort seine Wasserkur und so gemacht hat. Und das ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen so. Also das einfach, es gibt auch viele Pendler zum Beispiel, die in Brighton wohnen und nach London reinfahren.
Weil es billiger ist, als in London zu wohnen wahrscheinlich, ne?
Ja, Brighton ist aber mittlerweile auch teuer. Ah. Also das ist, da gibt es so Regency Square heißt das. Das ist zum Beispiel eine super teure Ecke, das ist total exklusiv, weil du bist da in so Anfang 19. Jahrhundert Häusern, Apartments, weil da haben die ja dann angefangen in den ganzen Bädern, so nicht mehr ihre Häuser zu bauen, sondern für feine Leute auch Mietapartments zu haben oder Eigentumsapartments. Das fing ja eigentlich in Bath und in Brighton so an. Also, dass man angefangen hat, dass der Lord dann auch in der Wohnung gewohnt hat und nicht mehr unbedingt irgendwie im Landhaus.
Mhm. So. Was ist also jetzt das, Bath? Ist das irgendwie...
Das ist auch eine Stadt in England.
Auch eine Stadt. Ah, okay.
Bath ist auch so eine von diesen Bäderstätten und Vergnügungsstätten, wo man dann im Sommer so seine Season hatte. Das weiß man immer, wenn man Jane Austen oder so gelesen hat. Dann fahren die Leute immer zur Season nach Bath oder nach Brighton oder so.
Ah ja.
Und da werden dann im Sommer die Mädchen dort vorgeführt und vorgestellt. Und jede Familie zeigt dann so ihre Töchter her und ihre Söhne. Und dann wird dann da Verkupplungsgeschäfte und so. Ja, ja, ganz wichtig.
Ist also Jane Austen sowas wie Rosamunde Pilcher?
Nein, Gottes Willen. Ich bitte dich, nein.
Klang so.
Nee. Also Jane Austen ist ja jemand, die hat das ja wirklich total aufgespießt, diese ganze Gesellschaft. Ja. Ah. Also sie war drin, sie hat auch dazugehört. Und man denkt doch immer so ein bisschen so, naja, das ist halt auch so ein Pfarrerstöchterchen. Ne? Mhm. Aber die hat einen ganz, ganz, ganz scharfen Blick darauf gehabt. Und schreibt das eigentlich... Sie war natürlich Teil des Systems, klar. Bist du halt einfach. Ja. Mhm. Aber sie hat es wirklich mit einem ganz schönen Blick auf Einzelheiten und auch mit ganz viel Humor eigentlich geschrieben. Wie diese Heiratshändel immer so vonstatt gingen und was so die schwer Vermittelbaren waren und was so die Leute waren, die Töchter, die sofort weggingen und so, ja. Und sie hatte immer so ein bisschen ein Herz für die schwer Vermittelbaren, weil die irgendwie zu lange gewartet haben und schon 27 waren, ja, aus irgendwelchen Gründen. Oder weil sie zu aufsässig waren oder zu klug oder irgendwas. Ja. Und eigentlich hat sie immer aus der Perspektive von diesen Leuten oder von diesen Frauen geschrieben. Und deswegen ist die auch immer noch so populär, weil alle schwer Vermittelbaren dieser Welt können sich dann natürlich super irgendwie mit identifizieren. Ne? Und am Ende kriegen die natürlich auch immer noch einen ab. Aber bis dahin ist das wirklich super schöne Gesellschaftsbeobachtung, ganz tolle Gesellschaftsromane. Also man lernt unglaublich viel darüber, wie dieses England in dieser Zeit funktioniert hat, ja, mit Jane Austen.
Welche Zeit genau ist das?
Das ist so 1810, 1820 rum. Und jetzt gibt es auch einen Roman, der in Brighton spielt. Ich meine, das ist, oh Gott, Northanger Abbey, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also ja, Northanger, das ist super. Da geht es um so Mädchen, die dem Lesefieber anheimfallen und sich dann immer so Gruselgeschichten gegenseitig vorlesen und da dann voll drauf abgehen. Es ist eigentlich wie so die, wie eigentlich so die Mädels, die sich heute diese Vampirgeschichten durchlesen, ne? Eigentlich genau das Gleiche, nur Anfang 18. Jahrhundert. Super. Mhm. Ah nee, in Northanger Abbey sind sie in Bath, genau. Ah, ja. Es gibt auch noch eins, wo sie irgendwann in Brighton sind. Egal.
Aber kommen wir zurück zu Frau Diener, die in Brighton ist.
Richtig. Oh Mann.
Jane Austen immer.
Vortrag Jane Austen, das weiß ich.
Das Exkurs Jane Austen.
Genau. Also ich war da und...
Auf wessen Geheiß?
Auf Geheiß von Visit Brighton, also dem lokalen Fremdenverkehrsbüro. Mhm. Und das ist ja doch ein recht beliebtes Ziel und die haben natürlich auch ein eigenes Fremdenverkehrsbüro, was auch ein bisschen was an Budget hat. So, da kann man dann schon mal einladen. Und du bist dann halt jedes Mal in irgendeinem anderen Hotel, das geht dann immer so rum, die Pressegruppen kommen mal dahin, mal dahin, mal dahin. Mhm. Und ich war in einem Hotel, das hieß Mercure, also vor dieser Hotelkette Seaside. Und das war aber so ein absolut typischer, klassischer englischer Hotelkasten. Und ich liebe die ja heiß. Also ich finde diese englischen Plüschhotels. Ja.
Ah, Plüschhotel. Ich dachte, Hotelkasten, da konnte ich mir jetzt nichts vorstellen. Aber gut, also ja. Also eigentlich schon viel zu alt für heute.
Eigentlich schon viel zu alt. Und in England ist es immer so, dass sie irgendwie 5-mal angebaut haben. Das heißt, um zu deinem Zimmer zu kommen, läufst du erstmal durch eine Feuerschutztür und dann läufst du einen Gang runter. Und dann geht's 3 Treppen links, 3 Treppen rechts. Dann geht's also so Stüfchen und dann geht's wieder ein Stüfchen hoch und wieder ein Stüfchen runter und dabei irgendwie 5-mal um die Ecken. Eine halbe Treppe hoch durch einen Gang, Wendeltreppe, Feuerschutztür, hinten links und dann nochmal 3 Stufen runter. Und dann bist du bei deinem Zimmer so ungefähr.
Jetzt habe ich verstanden, warum das so ist, weil ich habe das oft schon, ich fahre ja gerne nach London, wenn ich kann, und das ist mir auch schon oft so gegangen, dass ich durch Hotelflure gegangen bin, auch selbst sehr kleine Hotels, wo ich dachte, so, wie oft muss ich denn hier noch um die Ecke und diese kleine Treppe hoch?
Ja,
das ist genau. Weil die anbauen.
Die bauen an, ja. Du fängst halt meistens mit so einem kleinen traditionellen Hotelchen an, die sind irgendwie, was weiß ich, 1820 gebaut. Und dann kommt 1870 nochmal was dran und dann kommt 1930 nochmal was dran und dann kommt 1950 nochmal irgendwie ein Eckchen hinten. Und das sieht aber meistens alles ziemlich alt aus, weil der Engländer hat ja irgendwie so einen Einheitsstil. Und man sieht immer so ein bisschen, die Fenster sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde ist es irgendwie 30 Mal angestückelt. Mhm. Und deswegen hast du halt immer diese Hotellabyrinthe und dein Zimmer ist immer ganz hinten. Immer.
Stimmt. Das liegt wahrscheinlich an der grundsätzlichen Topografie dieser Hotels. Jedes Zimmer ist vom Eingang aus ganz hinten.
Mhm, genau.
Oder so.
Ja, und die Türen, an denen du vorbeiläufst, ich glaube, das sind nur Dummy-Türen, da wohnt eigentlich niemand. Mhm. Oder so Statisten oder so, ich weiß es nicht. Aber ich habe immer nur
Scheintüren. Ganz hinten
gewohnt. Ja. Ja, aber die sind super, ich mag die echt voll gerne. Und ja, genau. Und das ist eben so an der Seaside. Also es heißt ja Mercure Seaside, das Hotel. Und das ist eben so am Ufer lang, hast du so eine Kette an Bäderarchitektur, die irgendwie auch immer so ein bisschen ähnlich aussieht. Also die Bäderarchitektur dieser Welt ist immer irgendwie sehr weiß. Ja. Und hat meistens so ein bisschen zuckerbäckrig irgendwie. Und so sieht das da halt auch aus. Und es gibt natürlich ein paar ganz schlimme Bausünden, zum Beispiel Holiday Inn. Das ist eins weiter. Also ich bin aus dem Bus gefallen, dachte so, wie kommst du denn jetzt zu diesem Hotel? Bin ins nächste rein, das war irgendwie Albion, das ist eins der ältesten dort. Und habe die Frau an der Theke gefragt und sie sagte, ah ja, Matthew, ja, das ist gleich hinter dem Holiday Inn. Und ich dachte, wieso wird mir das jetzt so als Landmarke hier, das Holiday Inn verkauft? Ja?
So, als du da warst, wusstest du es dann.
Als ich da war, wusste ich es. Das ist wirklich mit Abstand das unfassbar scheußlichste, grauenvollste, das ist so, wenn du so in London dran denkst, so trostloses 70er Jahre Geschäftsgebäude irgendwo in der Innenstadt von London, ja, so betongrau und alles irgendwie innen drin beige, so sieht das Holiday Inn aus, ganz, ganz schrecklich, also ich krieg so Depressionen, wenn ich da dran vorbeilaufe, jedes Mal, und dann haben die dann in diese Kies-Betonkübel,
ja,
was ja auch schon so ein Phänomen ist, da haben die dann so Kunstrasen rein und so ein paar Steinchen und dann guckt da so ein trauriger Busch raus. Also wirklich so ein Hotel, wo du dran vorbeiläufst und kriegst echt, denkst so, wie kann mir irgendwie verkauft werden, dass das hier gerade Freizeit ist, was ich hier verbringe? Ja. Das ist doch, da sitzt man doch nur seine Strafzeit ab. Ja, das kann doch irgendwie keinen Spaß machen. Das Publikum war dann auch so sehr interessant. Also wir kamen, ich glaube, Donnerstag an oder so. Und dann so zum Freitag hin wurde es spannend, weil zum Freitag hin stellt mir nämlich fest, dass ich in Brighton ein Rockertreffen anbahnte. Und so ungefähr 80% der Rocker sind, also so Hells Angels, ne?
Ja.
80% der Hells Angels sind irgendwie im Holiday Inn abgestiegen.
Geil.
Und da war mir dann auch irgendwie schon klar, so, naja, denen ist es wahrscheinlich wurscht, ob da Kunstrasen im Kiesbetonkübel ist oder nicht. Mhm. Die wollen einfach irgendwo pennen und tagsüber da hoch und runter fahren und dann wieder pennen und zwischendurch irgendwie endlos hier Bier trinken. Also sie saßen auch bei uns in der Hotelbar, waren aber eigentlich alle ganz friedlich so. Jo, also Brighton ist halt auch so ein traditionelles, ich sag schon dauernd traditionell, ne? Ist ja halt so.
Naja, weil es so traditionell ist wahrscheinlich, nicht?
Ja, ja, in England hat ja alles immer so, das hat immer so alles vor 50 Jahren mal angefangen. Und das ist mit den Hells Angels in Brighton war das recht ähnlich. Also das ist, wo der junge Mensch hinfährt, wenn er es in London gerade irgendwie nicht mehr aushält oder einen drauf machen will oder der Beaufsichtigung durch Eltern entkommen will, dann ist Brighton so das Ziel Nummer eins. Mhm. Und das war, ich weiß nicht, kennst du den Film Quadrophenia?
Ja, ja. Das war ja auch Brighton, ne?
Das war auch Brighton.
Die Rocker, ja.
Genau, also da haben sich, das war dieses eine Pfingstwochenende, ich glaube 1964. Und an diesem Pfingstwochenende kamen irgendwie ganz viele Mods auf die Idee, sich auf ihre Vespa, Scooter und sonstigen Roller zu schwingen und nach Brighton zu fahren und zu feiern. Und die Idee hatten aber irgendwie ganz viele Rocker halt auch und haben sich auf ihre Motorräder gesetzt, Lederjacke um und sind auch nach Brighton gefahren, beziehungsweise ein paar auch noch nach Hastings, Eastbourne und diese benachbarten Seebäder.
Mhm.
Und kam es dort zum großen Clash. Also die waren sich ja schon vorher die ganze Zeit nicht grün, weil die Rocker waren halt so die, ja, wir sind so die authentischen Wilden, ne? Also hier sind die scheiß Schnösel. Ja, und die Mods fanden halt auch die Rocker eher mal so vorzivilisatorisch. Und da ging das dann halt regelmäßig ziemlich schief. Und die haben dann also erst sich eigentlich nur angepöbelt und dann haben sie aufeinander eingeprügelt. Und da stehen halt überall in Brighton praktischerweise Liegestühle rum. Also so Holzliegestühle mit blau-weißen Streifen. Das ist so, die stehen überall rum und ist so ein bisschen auch ein Kennzeichen dieser Stadt. Und dann haben die sich eben diese Liegestühle gepackt und haben aufeinander eingedroschen. Und dann kam die Polizei und die hatten vorher, das muss man sich halt vorstellen, das war ein Kurort mehr oder minder, ja. Die hatten halt irgendwie mit drei gestohlenen Geldbörsen zu tun oder beim maximalen Juwelendieb im Hotelzimmer oder so, ja.
Mhm.
Also, oder ein Heiratsschwindler, ich weiß es nicht, ja. So diese klassischen Agatha Christie-Geschichten. Also drei Morde und ansonsten irgendwie.
Mein
Bärlecatcher ist weg.
Ja, genau, völlig überfordert.
Total überfordert. Ja. Und die haben dann eben irgendwie Einheiten aus dem ganzen Land angezogen, wegen Unterstützung. Und das Problem war natürlich, dass sie auch die Kapazitäten überhaupt nicht hatten. Ja? Also das Gefängnis war halt irgendwie unter der Town Hall, unterm Rathaus. Das ist heute ein Gefängnismuseum, deswegen konnten wir da auch rein.
Ah.
Genau, also unterm Rathaus ist das Gefängnismuseum, das ist sehr lustig. Und da geht man dann irgendwie so ein paar verwinkelte Treppen nach unten, wo du dir denkst, ist das jetzt irgendwie der Fluchtgang? So, nee, das ist das offizielle Gefängnis, das ist der offizielle Eingang. Ja, so Wendeltreppe und Stahltreppe und so, also richtig fies. Und da haben die dann irgendwie durch dieses Nadelöhr, haben die dann irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 100 Mods, Rocker, also in Autos geschmissen, eingekesselt, in Autos geschmissen, dahin gefahren, in den Keller geworfen und in groben Mengen irgendwie in diese Zellen gedrückt. Und diese Zellen, die halt irgendwie für ein, zwei Leute ausgelegt waren, haben die halt irgendwie so 40 Reihen komprimiert von denen.
Wahnsinn.
Und die haben halt auch nicht so viel Zellen, die haben, ich weiß nicht, 20 Zellen oder so, ja, weil ich meine, was brauchst du in Brighton für Polizei, ja, halt überhaupt nicht. Und die hatten halt echt ein Problem, ja, einfach irgendwie reingestopft und fertig, ja.
Und am nächsten Tag waren dann auch so die Zeitungen halt in totaler moralischer Empörung. Also von wegen, die Jugend geht zugrunde und treibt unser Land in den moralischen Ruin und keine Tugend mehr und was weiß ich was alles. Ja. Also es war irgendwie, sorgte für eine größere landesweite wohlfeile Empörung. Mhm. Und aber das Ganze ist halt mehr oder minder auch dann irgendwann im Sande verlaufen, weil ich glaube, die haben sich noch ein paar Mal geclasht und das war's dann.
Also, ja, irgendwie, der Film ist das Spektakulärste, woran man sich erinnert aus dieser Zeit.
Ja, also, genau, ja. Genau. Also es waren halt diese Brighton Riots, hieß es dann eben, weil es da halt einmal wirklich zusammengekracht ist. Aber ich meine, im Grunde hat das jetzt auch nicht irgendwie für ein größeres Beben gesorgt im Land. Mhm. Ja. Aber gut, die Leitartikler hatten halt was zu tun für den nächsten Tag.
Gibt es diese Seebrücke eigentlich noch? Da ist doch irgendwas abgebrannt mal. Auf einer bin ich mal rumgelaufen, das weiß
genau.
ich.
Also eine ist abgebrannt, die brennen ja irgendwie ziemlich häufig ab oder fallen in sich zusammen oder sowas.
Warum eigentlich? Ist das heiße Sanierung oder ist das tatsächlich Unfall?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt von den englischen Seebrücken, also diese Piers heißen die ja, es gibt so eine Pier-Erhaltungsgesellschaft, da bin ich irgendwie während meiner Recherche für den Artikel drüber gestolpert, die passenderweise von dem großartigen John Beecherman gegründet wurde. Das ist auch so eine Gestalt in England, ne? Also das eigentlich Dichter, hat sich aber vornehmend mit der Ästhetik Englands befasst und hat immer gesagt, so, das ist hässlich, das dürfen wir nicht das muss abgerissen werden und das ist aber schön, das muss stehen bleiben und so. Und es gibt ja in London die Liverpool Station.
Ja.
Und wenn John Beecherman nicht gesagt hätte, das Ding muss stehen bleiben, der muss stehen bleiben, stünde da heute so ein 60er-Jahre-Klotz. Und deswegen, wenn man reinkommt, steht da so eine Bronzeskulptur von einem älteren Mann, der so nach oben guckt.
Mhm.
Und das ist John Beecherman.
Mhm.
Und der hat sich eben auch für diese Amusement Piers eingesetzt, weil das eben auch so ein typisch britisches Ding ist. Ja,
das ist Kulturerbe.
Also total. Genau. Also es gibt mittlerweile halt nur noch so die Hälfte und ganz viele sind auch irgendwann mal im Sturm. Ich meine, die stehen im Atlantik.
Ja, genau.
Da haut einfach mal ein Sturm dagegen und dann ist das Ding zur Hälfte weg. Das passiert einfach. Mhm. Oder die brennen halt ab oder was auch immer. Und es gab in Brighton, also man weiß von drei Piers. Es gab ursprünglich nur den Chain Pier. Da haben einfach die Fähren angelegt.
Mhm.
Und weil natürlich ist es ja immer so, man guckt, wer kommt neu rein, wer fährt weg und so. Und da war das natürlich dieser Chain Pier, der eigentlich nichts als ein Fähranleger war. Aber da standen halt so ein paar Bänkchen und so.
Mhm.
War das so der Treffpunkt, wo die Leute, so Ziel jedes Spaziergangs eigentlich.
Weil es immer was zu sehen gab. Ja.
Genau, war immer was los, konnte man hoch und runter flanieren. Und irgendwie war das halt so der Treffpunkt der Gesellschaft. Und dann fingen die Leute an, als sie gemerkt haben, die Leute laufen am liebsten auf Fähranlegern rum, haben sie angefangen, eben diese Dinger einfach so ins Meer zu bauen, ohne dass Fähren dran anlegen. Und das war natürlich der volle Erfolg. Und es gab in Brighton zuerst den West Pier. Der ist von 1860er Jahren, ich glaube 66 sowas. Und der war sehr, sehr prächtig. Also das war natürlich auch sowas, wo der viktorianische Ingenieur seine ganze Kunst walten lassen konnte. Ne?
Mhm.
Also so
das
ähnlich
ist auch das Ding, was zuletzt abgebrannt ist, oder?
Genau.
Ja.
Genau, also so ähnlich wie diese Gewächshäuser oder Orangerien. Ja,
ja, ja. ja, ja.
Das war ja auch oder Crystal Palace oder so. Ja, ist ja auch abgebrannt. Das war sowas, da haben die dann so dran rumgeschraubt und konnten dann so ihre englische Ingenieurskunst und ihre Stahlkunst und so. Das war alles irgendwie so der Stolz des Empires, ne?
Mhm.
Und so ähnlich funktionieren diese Dinger auch, nur dass sie gleichzeitig auch noch einen recht praktischen Nutzen hatten, nämlich im Falle des West Piers, des älteren Brighton Piers, war noch ein Theater drauf. Das muss sehr, sehr schön gewesen sein. Großer, prächtiger Theatersaal. Und weil das eben so ein Erfolg war, hat man noch einen daneben gebaut und das war dann der Brighton Pier.
Dann ist das, worauf ich war damals. Also ist, genau. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 6 Jahre, 7 Jahre oder so. Ja.
Genau, und der ist so aus den 90er Jahren, etwa 80er Jahre. Und ein bisschen später, ein bisschen jugendstiliger so. Und den gibt es eben immer noch. Und es ist natürlich so ein bisschen bitter, weil es halt irgendwie schon sehr cheapo ist dort, ne?
Ja.
Also du hast so diese super schöne viktorianische Architektur.
Und dann hast du da im Grunde eine riesengroße Spielothek auf einer Brücke.
Ja.
Ja.
Also diesen Maschinenpark, der da irgendwelche Plüsch-Minions ausspuckt, so unter großem Gedengel und Geblinke und so, das ist schon, also das ist ja so gar nicht meine Welt, ne? Aber man entdeckt dann immer noch ein paar ganz schöne Sachen. Also
hast du mitbekommen, warum sie in Vestpier nicht mehr aufgebaut haben? Das hätten sie ja durchaus machen können.
Das hätten sie machen können. Also man weiß ja nicht so genau. Da ist immer so Stückchen für Stückchen abgebröckelt.
Mhm.
Und der ist dann abgebrannt. Das ist noch gar nicht so lange her. Lass mich mal ganz...
Also keine 10 Jahre, gefühlt keine 10 Jahre.
Nee, also ich glaube so 2003 oder irgend sowas um den Dreh.
Das wären dann doch 10 Jahre.
Das wäre ja, aber knapp. Und... dass es, es gibt da Gerüchte, dass der eventuell der Betreiber von dem Brighton Pier.
2003, März 2003.
Genau. Jetzt habe ich es auch gerade, ja. Und 2004 ist er dann endgültig zusammengebrochen, Sturm halt, genau. Und der muss sehr, sehr schön gewesen sein. Also man sieht hier auf der Wikipedia noch so ein paar restliche Bildchen. Der ist einfach noch ein bisschen.
Viktorianischer.
Stilvoller, ja. Mhm. Und noch so ein bisschen älter und ehrwürdiger. Und der andere ist, der Brighton Pier ist schon so ein bisschen.
Das ist ein Rummel, das ist wie so ein Rummel so. Halt, ne?
Ja.
Ein mieser Rummel.
Ja. Genau, und der war eben so richtig Theater und so. Und ja. Also, nee, es ist jetzt eigentlich nichts mehr übrig außer einem Stahlskelett, ne?
Und das
also
steht das rum und wird nicht geräumt, sondern sich selbst überlassen, ne? Das steht
genau.
Halt. Genau.
Steht auch sehr malerisch. Also es ist wirklich schön. Also es steht auch genau immer hinterm Sonnenuntergang. Ja.
Ah.
Das heißt, wenn du von Brighton aus ein Foto vom Sonnenuntergang machst, hast du immer dieses sehr schöne Stahlskelett, dieses Filigrane da so stehen. Also es ist ja auch sehr malerisch eigentlich. Aber
so ein bisschen was vom Eiffelturm in flach irgendwie.
Ja, ja, stimmt. Aber ansonsten der den anderen Pier, den Brighton and Marina heißt der, glaube ich, den gibt es eben noch. Und und hauptsächlich läuft man da halt rum. Also hinten ist Rummel, genau, das heißt so mit Fahrgeschäften. Das Ding ist ja auch groß genug, dass man da irgendwie eine Achterbahn drauf bauen kann und dann noch so diverse Krakendinger, wo du dann so dich rumwirbeln lassen kannst. Und wahnsinnig viel zu fressen. Also nicht nur vorne die traditionellen Fish and Chips, mit denen sie uns abgefüttert haben. Da gibt es irgendwie so einen super traditionellen Fish and Chips. Den gibt es irgendwie hier seit 100 Jahren. Und da kannst du ja auch ein T-Shirt von kaufen und so.
Ach, habe ich nicht gemacht. Mist.
Siehste, ne?
Naja.
Es gibt sogar so eine Wand, wo du dich fotografieren lassen kannst. Kannst deinen Kopf durch so ein Loch stecken. Und dann steht da, I had Fish and Chips at Dingsbums.
Naja. Genau. Da habe ich einen guten Grund, nochmal nach Brighton zu fahren. Fish and Chips at Dingsbums.
Genau. Ja, das ist super. Also war nicht schlecht, kann man nicht sagen. Waren ganz gute Fish and Chips. Also ich meine, so Chips können die Engländer ja.
Ja,
ja, richtig fettes Zeug.
Und Fritten kann der Brite, genau.
Ja, genau. Ja, also das ist da so. Das ist so dieser Pier und da fällt man irgendwie früher oder später als Junggesellenabschied fällt man da so drüber und läuft da so hoch und runter und das ist irgendwie immer noch so. Also damals war es etwas mehr promenadiger und heute ist es ein bisschen mehr
Amusement
und ja, ja. Und so mit Groschengrab und einarmigen Banditen und so. Obwohl vor dieser Halle steht ja auch noch tatsächlich so ein Wahrsagerautomat, ne? Habe ich ja auch noch nie in echt gesehen. Diese Dinger, die man immer auf amerikanischen, weißt du, in so
kitschigen womit Horrorfilme anfangen.
Ja, Horrorfilme, genau. Und dann kommt der kleine Junge und dann ist da dieser Wahrsagerautomat und der sagt dann irgendwas ganz Böses und das bewahrheitet sich dann auch immer im Film.
Genau.
Und der heißt
schlimme Sache, ja.
Der heißt irgendwie Zoltan oder so und hat einen riesen Turban auf mit einer Feder vorne dran. Und genau so ein Ding steht da auch noch. Den fand ich ja irgendwie ganz süß. Habe ich auch noch nicht so in echt gesehen.
Was hat er dir denn wahr gesagt?
Er hat mir ich habe den nur fotografiert.
Ach so.
Ich habe mir nichts wahr gesagt. Schade eigentlich.
Ja, eigentlich ja, ne?
Sonst mache ich doch auch immer jeden Scheiß mit.
Tja.
Ja. Siehste, ich lasse mir sonst immer wahrsagen. Mist.
Na, wer weiß, vielleicht hättest du es auch gar nicht wissen wollen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Genau, der hätte ihm nur Mist erzählt.
Was guckt man sich denn noch so an, wenn man in Brighton ist? Also abgesehen von diesem Pier, weil wir waren halt wirklich nur Tagesausflug, sind irgendwie ein bisschen da so ja am Wasser lang gelaufen, auf dem Pier rumgelaufen, ein paar Fotos gemacht und dann sind wir irgendwo ein Burger essen gegangen und ein paar Bier trinken, was man halt so macht.
Genau.
Und dann wieder nach Hause gefahren.
Also es gibt eine ganze Menge. Es gibt zum Beispiel das älteste Aquarium von, ich glaube, England. Also so ein viktorianisches Aquarium. Es ist ja irgendwie alles viktorianisch da. Aber gut, Viktorianismus ist auch sehr lang. Mhm. Insofern passiert das schnell mal, dass in England irgendwas viktorianisch ist. Also dieses Aquarium gibt es. Das habe ich leider nicht mehr geschafft. Das ist auch direkt unten am Pier. Dann gibt es eine Electric Railway und die heißt irgendwie ganz entsetzlich deutsch und mir fällt nicht mehr ein, wie sie heißt. Und damit kann man irgendwie fahren und das ist auch die älteste von Großbritannien. Mhm. Und die fährt irgendwie so am Meer entlang und da kann man einmal hin und her fahren. Ansonsten gibt es natürlich, und das ist ja überhaupt das Allerwichtigste, gibt es den Royal Pavilion. Und das ist ja so eine ganz eigene Geschichte. Also es gab ja diesen König, den Mad King George. Und der Mad King George, das ist der, der am Ende an Porphyrie zugrunde gegangen ist.
Das ist was?
Über den, das ist eine Geisteskrankheit.
Ah.
Und ich meine, es heißt Porphyrie. Und es gibt auch einen schönen Film über ihn, The Madness of King George. Sollte man sich als an Großbritannien geschichtlich interessierter Mensch auf jeden Fall angucken mit Helen Mirren als Königin. Und der war so ein, der hat so das Landleben geliebt und war so ein ganz strenger und so, ne? Mhm. Und der hatte einen Sohn und sein Sohn war genau das Gegenteil, nämlich ein vollkommen überkandidelter Weiberheld. So ein richtig loses, also ganz schrecklich, ja. Und vollkommen nutzlos. So, ja. Und weil er natürlich in Ruhe nutzlos sein wollte und sich nicht von seinem Vater dauernd gängeln lassen wollte, hat er sich natürlich erstmal abgesetzt. Und es gab eben in Brighton einen kleinen Sommerpalast. Mhm. Und der war erstmal relativ unspektakulär. Und so klassischer Palladianismus heißt das ja in England, dieser Architekturstil. Das war nämlich, während der Rest von Europa hat ja immer so Rokoko-Zeug in die Landschaft gestellt, mit so ganz vielen Püttchen und Engelchen und Stuckchen und so. Und da haben die Engländer gesagt, nein, hier, wir sind reasonable, wir machen diesen französischen Quatsch nicht mit. Wir orientieren uns an der klaren Eleganz von Palladios Villen, so. Und haben dann eben, also mehr oder minder halb Oberitalien dann danach gebaut. Und alles musste dann palladianistisch sein. Mhm. Und so einen sehr nüchternen, kleinen palladianischen Palast gab es dort eben auch. Und dann brauchte er allerdings einen Pferdestall. Und damit ging es los. Also der George, der Prinz George, das war Prince of Wales, war der damals, kurz Prinny genannt. Also die englische Oberschicht hat ja auch so ein bisschen einen Hang zu seltsamen Namen. Also sie geben sich immer so komische Kosenamen, wie zum Beispiel Oscar Wildes, auch sehr blaublütiger Geliebter, hieß ja Bosie. Ja, und so heißt die ja alle. Und der Oberste, der George, wurde dann eben immer Prinny genannt. Und Prinny hat sich dann also einen Pferdestall gebaut und da hat das dann erstmal richtig krachen lassen. Er hat dann, das musste dann irgendwie so indischer Mogulstil sein, also mit einer gigantischen Kuppel, vollkommen überkandidelt und das Ding ist heute ein Konzertsaal und ein sehr schönes kleines Stadtmuseum, das kann man sich anschauen. Und die Pferde standen dann eben in dieser in so Seitenkavernen unter dieser großen Kuppel, wo man dann rumreiten konnte. Also es muss gigantisch gewesen sein. Und dann wurde natürlich die ganze Zeit immer rumgespottet, als so langsam Brighton in Mode kam. Der Prinny, der hat ein ärmlicheres Haus als seine Pferde. Ja? Die wohnen im Palast und er sitzt da in dieser kleinen palladianischen Dingsbums. Mhm. Was konnte er nicht auf sich sitzen lassen, beauftragte einen Architekten namens John Nash und der hat ihm dann den Royal Pavilion gebaut. Und wenn du jetzt denkst, das ist ein Pavillon, das ist Also das ist, also Dings, das ist ein, also mir versagen die Worte, ja, du spürst es schon. Es ist, ja, es ist ein gigantisches Konglomerat aus.
Also ein Pavillon ist
Küppelchen,
dagegen ein Zelt.
Ja.
Okay.
Irgendwie 50 Kuppeln und also so, sehr indisch von außen, ja. Mhm. Sieht also wirklich aus, als würde da ein Maharaja residieren. Also mit diesen Bogen, die man ja immer hat, ich weiß, die sehen ja immer so aus. Mir fehlt der kunsthistorische Fachbegriff, weil die sehen immer aus wie so ein Schlüsselloch, diese Arkaden bei denen. Ne?
Ja.
Fenster, ja. Genau. Mhm. Genau, und so ist
Zwiebel, also, Zwiebeltürmchen als Fenster, ne? So ein bisschen.
So ein bisschen, ja. Genau. Genau. Und oben also ganz viele Küppelchen drauf und alles ganz verschachtelt und verdingst und ganz viele kleine Fensterchen und also wirklich unglaublich. Und dieses Ding hat er da aufgebaut. Und wenn du reinkommst, ist es allerdings nicht indisch, sondern innen ist es dann eher asiatisch. Beziehungsweise irgendwie so ein ganz komisches Fantasy-China. Total irre, also völlig irre das Ding. Komplett wahnsinnig.
Mhm.
So völlig singulär, also sowas. Also ich war noch nie in Neuschwanstein, aber so ungefähr, ne?
Okay,
so
crazy. Irgendwie
voll crazy.
Ja, man versteht, was gemeint ist, aber irgendwie ist es halt viel zu exzentrisch. Ja, ja.
Der Mann hat schon irgendwie Geschmack und das ist auch teilweise ganz hübsch, aber man denkt sich so, wie matt muss man eigentlich sein, um hier zu wohnen? Also welche Droht nimmt der?
Oder ich versuche das Wort matt als Geistesbeschreibung in meinen aktiven Wortschatz aufzunehmen. Das gefällt mir. Matten Geistes. Ja. Sehr schön. Ja, Dau halt. Ja.
Du kannst da auch nichts machen, außer irgendwie Opiumpfeifchen rauchen. Ja? Für was anderes ist dieses Ding nicht gut. Du liegst auf der Chaiselong, lässt dich von irgendwelchen Gespielinnen umschmeicheln und rauchst Opiumpfeifchen. Genau dafür ist es exakt das Richtige, also das ist voll der Trip, ne?
Mhm.
Und das kann man natürlich besichtigen heute, das ist total lohnend, da muss man natürlich unbedingt hin, das ist großartig. Ja? Also ich liebe es ja sowieso, Häuser zu besichtigen von Leuten, die irgendwie ein bisschen daneben waren. Also schräge, komische Wohnungen, komische Paläste oder sowas, das habe ich so ein Faible für. Und der Royal Pavilion, also der toppt echt schon vieles. Also das ist schon hart. Schon eins von Englands craziesten Häusern. Und das muss wirklich was heißen. Also es gibt da einen Haufen seltsamer Häuser. Wenn man in London ist, sollte man ja unbedingt in Sir John Swains Haus. Das ist auch völlig crazy. Aber der war noch irgendwie etwas geordneter. Der war halt einfach nur Sammler. Und der hat halt irgendwie seine Hallway vollgestellt mit irgendwelchen Artefakten, die er aus der halben Welt rangeschleppt hat. Ganz, ganz toll und wunderschön und auch total zugepflastert mit Kleinkram und Gemälden und jeder Raum irgendwie ein Kunstwerk. Aber da merkt man noch, da hatte man es mit einem gelehrten Menschen zu tun, der irgendwie der Meinung war, er sammelt jetzt und sein Haus ist ein Museum und er hatte dann irgendwie auch didaktische Ansprüche und so.
Ah, ja.
Und das war bei Prinny halt überhaupt nicht.
Ja, das ist so wie diese, das kennt man gerne, so in so Neubaugebieten gibt es manchmal Leute, die sich da Häuser hinstellen mit irgendwie so komischen Säulen,
Türmen
und bla, wo du auch so denkst, ja okay, das kann man machen, wenn das Grundstück 5000 Quadratmeter hat, aber nicht bei den 600 Quadratmetern, auf denen das Haus steht, weil die Nachbarn stehen direkt nebendran.
Genau.
Das sieht halt immer deplatziert aus.
3 Meter Rollrasen.
Ja, genau. Ja.
Genau, ja. Oh, das ist richtig übel. Ja, die liebe ich ja auch. Und dann immer so grün irisierende Dachziegel oder sowas.
Ja, genau. Noch. Das ist genau der Royal Pavilion des kleinen Mannes.
Ja, genau. Ja, also das muss man sich unbedingt angucken, das Ding. Das ist wirklich, also da tritt man ein in einen Geist, den man nicht verstehen kann, glaube ich. Weil das ist, der ist so drüber. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber gut, ich meine, so wird man vielleicht, wenn man so einen überstrengen Vater hat, der irgendwie immer als Bauernkönig und sich für Landwirtschaft interessiert und immer alles muss irgendwie straight und reasonable sein und so, vielleicht tickst du dann auch einfach aus, ja. Und der hat ja dann also irgendwie mehr oder minder die halbe Zeit in Brighton verbracht, hat dann nur noch so 10 Jahre regiert, nachdem sein Vater dann irgendwie in völliger geistiger Umnachtung eben irgendwann mal gestorben ist.
Kennst du eigentlich Il Vittoriale am Gardasee von D'Annunzio, dieses riesige Anwesen? Kann ich das, also das Gefühl, das einen beschleicht, wenn man in Il Vittoriale rumläuft, ist das ungefähr so in diesem?
Das ist auch eins der crazieren Häuser, ja.
Okay, dann kann ich das nachvollziehen, ja, alles klar.
Ja, genau, also das ist so eine ähnliche Liga. Mhm. Ja. Wobei das Englische ist komischerweise, kommt mir nicht so düster vor.
Ja gut, also D'Annunzio war halt einfach ein Faschisten-Arschloch, der da seine Kriegsgelüste und Menschenverachtung ausgelebt hat. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied.
Ja. Da war der Prinny war da harmloser. Mhm. Und der Park ist auch sehr schön. Der ist, also die Sache ist ja, nachdem er irgendwann dann 10 Jahre regiert hat, war er einfach so unfassbar fett. Der Mann ist ja, der hat ja irgendwie Zeit seines Lebens, hat er an der Ausdehnung seiner selbst gearbeitet. Er hat ja irgendwie Wein und Weib und Gesang und vor allem Fressen 3-mal am Tag ohne Ende. Dann immer irgendwelche komischen Kuren von seltsamen Wunderärzten.
Natürlich.
Ganz wichtig, genau. Und damit man irgendwie gesund bleibt, aber das hilft natürlich alles nichts, wenn man irgendwie am Abend 3 Fasane frisst.
Ja.
Und so war der halt drauf und das hat er auch nicht lange überlebt. Und dann kam eben die Victoria und die ist halt in dieses Haus gegangen, rümpfte ihre Nase, ging wieder raus. Hat da irgendwie, glaube ich, 3-mal übernachtet oder sowas, weil sie halt musste. Und hat dieses Ding dann ziemlich schnell an die Stadt Brighton verkloppt. Mhm. Das heißt, es ist einer der, ich glaube, es ist sogar der einzige royale Palast Englands, der in Stadtbesitz ist, soweit ich weiß. Weil alle anderen haben sie irgendwie behalten, aber das Ding wollte die Victoria, wollte sie einfach nicht haben. Ja? Mhm. Fand sie irgendwie zu überkantelt, war nicht ihres Geistes. Und dann wussten die Brightonesen eine Zeit lang halt nicht, was sie mit dem Ding machen sollten. Stand da irgendwie so rum in all seiner Pracht. Und hatten dann irgendwie Versammlungen und was weiß ich was alles. Und das Lustige war im Ersten Weltkrieg, weil das Ding so indisch aussah, ne? Mhm. Ersten Weltkrieg haben sie das als Militärlazarett benutzt. Und da haben einen ganzen Haufen indische Soldaten ja auch für England gekämpft.
Mhm.
Die indischen Soldaten, den wollte man dann so als Ausdruck der Dankbarkeit, wenn sie dann schon irgendwie fürs Empire sich haben abschießen lassen, wollte man dann wenigstens in ein nettes Lazarett tun. Und dann haben die einen Pferdestall und Pferdestall, ja.
Das Pferdeanwesen,
ja. Beziehungsweise eben den Royal Pavilion als Lazarett benutzt.
Mhm.
Und dort hat man dann zum ersten Mal auch versucht, die Leute nicht irgendwie mit den Segnungen der englischen Zivilisation zu zwangsbeglücken, sondern die haben dann eben auch entsprechende Köche für jede Religion eingestellt und wirklich versucht, also auf die Kultur der Leute einzugehen, weil du hattest halt wirklich mit indischen Landeiern zu tun, ja, hauptsächlich, die sich da gemeldet haben. Also Leute, die eh schon wenig Perspektive hatten und jetzt nicht irgendwie aus Bombay kamen oder aus irgendeiner größeren Stadt, sondern wirklich so vom indischen platten Land, ja.
Mhm.
Und dann hat man eben versucht, den Culture Clash etwas abzufedern, ja. Und eben eigene Köche mitgebracht, eigene Leute, die dafür Kultur und Unterhaltung zuständig waren und sie eben in diesem Mogul-Anwesen untergebracht, damit sie so ein bisschen Indien haben, ja. Das war irgendwie so eine ganz rührende Geste eigentlich. Und da gibt es auch noch einen Raum oben im Palast, der die Geschichte auch ein bisschen erzählt mit Fotos und so. Ja, das war eine Zeit lang und dann stand das Ding wieder ziemlich lange leer. Und dann irgendwann in den, ich glaube, es war relativ spät sogar, also in der zweiten Hälfte 20. Jahrhundert, hat man ihn dann endlich nochmal general überholt. Und seitdem steht dann also wieder in voller Pracht da und kann besichtigt werden. Ja. Das ist so die Hauptsensation in Brighton eigentlich.
Und warum sollte man Brighton länger als einen Tag besuchen? Weil die beiden Sachen, die kann man sich ja
shoppen musst du noch.
Shoppen? Man kann in Brighton gut shoppen?
Ja, hast du es nicht gemerkt?
Das
ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also du hast einmal diese alten Gässchen von der wirklich mittelalterlichen Town. Ja? Das sind die sogenannten Lanes. Also auf Englisch Gassen, L-A-N-E-S. Und dann gibt es aber noch die North Lanes, die werden anders geschrieben, nämlich mit L-A-I-N-E-S. Mhm. Und Lanes ist eigentlich ein altes Wort für Wiese oder für Weide. Und in Brighton ist es nämlich so, dass du, wenn du den Stadtplan anguckst und die Straßen siehst, vor allem außerhalb der Altstadt, das sind im Prinzip die alten Felder. Das heißt, die haben einfach nur immer die Felder genommen und bebaut. Aber die Wege zwischen den Feldern sind immer noch die gleichen, nur dass es jetzt halt Asphaltstraßen sind. Und das sieht man noch recht deutlich, wenn man auf den Stadtplan halt guckt.
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich guck gerade mir das im Internet an. Ah, der Royal Pavilion. Ach du Scheiße. Nee, das ist aber weit, also das ist in der Exzentrik, ist das, ja, das, okay, ja, steht halt in England. Oh ja. Mein Gott, sieht das aus, super, herrlich, ja, herrlich.
Ne? Also da, ich meine, da willst du ja eigentlich schon einen Tag verbringen.
Das stimmt allerdings, ja, ich habe mir jetzt, also dass es so irre aussieht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja.
Das ist total irre.
Super, ja, nee, ja, Il Vittoriale hat dann doch einen etwas anderen andere Anmutung, ja, stimmt.
Ist vor allem kleiner.
Ja.
So dieser Royal Pavilion ist richtig, richtig
super
groß.
Allein ja, aber stimmt, das sieht wirklich aus, als sieht wirklich aus wie so eine Flurbereinigung, die Straßen von Brighton. Ja.
Genau. Und diese North Lanes, die ein bisschen nördlich der Innenstadt sind, das war eigentlich so, das war so das alte Handwerkerviertel, weil am Strand und so haben sich halt die ganzen feinen Menschen niedergelassen und waren da promenieren. Und die Handwerker waren dann so ein bisschen im Hinterland, also ein bisschen nördlicher. Und das sind halt so kleine zweigeschossige Häuschen so. Also so unten ein Lädchen, oben noch eine Wohnung drüber, vielleicht noch ein kleines Dachkämmerchen. Und das war lange Zeit relativ gammelig, bis ungefähr in den 60er Jahren. Und dann kamen so die Hippies, ne? Mhm. Und haben dann da angefangen, sie haben dann auch so angefangen, Brighton zu entdecken für Alternativkultur und raus aus London, wo alles so strikt ist. Brighton war ja immer auch so ein bisschen so ein Freiheitsding, wie du ja vielleicht gemerkt hast. Also so der Begriff geht da irgendwie immer durch. Also Freiheit vor meinem verrückten Vater, der doofe König, ja. Also ich muss weg, ich muss nach Brighton, da ist irgendwie Luft und Licht und Meer.
Ja. Und trotzdem städtische Infrastruktur, weil man will ja dann doch nicht drauf verzichten. Ne? Man tut ja immer nur so.
Mhm. Genau. Also da gibt's ja alles, das ist das Schöne. Ja. Und so war das eben auch in den 60er Jahren, da haben sich dann ziemlich viel so Hippies und Künstler und so Leute niedergelassen und die haben sich dann eben dieses kleine Handwerkerviertel, diese North Lanes geschnappt und haben dann dort ihre Hippie-Lädchen aufgemacht. Und heute ist das Shopping-Paradies schlechthin. Mhm. Also es gibt natürlich auch ziemlich viel so Coffee-Nerds-Shops. Ja. Also da habe ich irgendwie einen Kaffee getrunken, so handgefiltert in so einem japanischen Porzellanfilter-Dingelchen und sowas kriegst du da. Also ziemlich so Hipster-Krempel. Aber daneben hast du halt irgendwie so einen Vintage-Shop von irgendeiner Alt-Hippie-Frau. Mhm. 3 Meter weiter ist irgendwie ein gigantischer Indoor-Flohmarkt, wo du allein schon irgendwie 3 Stunden dich durch Krempel wühlen kannst. Also wirklich, du brauchst London nicht, wenn du shoppen willst. Du brauchst die North Lanes. Das ist einfach so viel geiler. Also ganz viele, da gibt es halt nicht so die Kettengeschäfte. Die gibt es in Brighton irgendwo weiter unten, so in der Innenstadt. Ja, ja. Da gibt es natürlich auch Primark und Quatsch und so. Aber wo du eigentlich hin willst, das sind die North Lanes. Und da gibt es also wirklich alles. Wirklich alles. Also ich bin da nicht
noch ein Grund, nach Brighton zu fahren. Ja. Eigentlich kann man auch direkt nach Brighton fahren, ohne nach London, weil London eh zu teuer ist. Also in Brighton wohnst du halt auch günstiger im Hotel.
Absolut. Und so, ja. Eigentlich willst du nach Brighton. Vor allem hast du halt das Meer. Da kannst du abends immer noch am Meer entlang spazieren. Kannst du einkaufen ohne Ende. Hast also allein die Architektur, die es dort gibt, auch jetzt abseits vom Royal Pavilion. Ich habe eine Tour gemacht mit so einer von den Brighton Greeters, heißen die. Das sind Freiwillige, also einfach Einwohner, die dich halt rumführen, so privat. Mhm. Und kann man beim Fremdenverkehrsamt kann man einfach fragen, Brighton Greeters. Und dann vermitteln die dir eine freundliche Person. Und meine hat sich sehr für Architektur interessiert und das war natürlich toll.
Ja.
Und hat mir dann immer erzählt, so was der Unterschied zwischen den ganzen Häusern ist, was jetzt eigentlich Regency ist und was viktorianisch ist und was jetzt eigentlich das und das und das ist. Und das fällt in Brighton wirklich alles quer durcheinander, weil so ungefähr jeder, der mal reich war, hat sich da ein Townhouse hingebaut. Und natürlich immer so das Schönste des jeweiligen Stils vom Tage. So. Also es ist ein, du hast halt nicht so diese wie du es in London hast, diese reihenhausartigen Sachen. Da gibt es zwar schon auch mal so ein Square, aber im Grunde ist es ein totales Flickenwerk.
Mhm.
Also es ist wie so ein Freilichtpark britische Architekturgeschichte.
Mhm.
Alles da. Und es gibt noch einen lokalen Brighton-Stil, nämlich es gibt Häuser, die sind so weiß eingefasst und sind ansonsten pechschwarz und haben so eine Steinstruktur. Also da hat man dann Kiesel vom Strand genommen, so relativ große Kiesel, so eine Handspanne groß, und hat die in regelmäßigen Abständen eben da in den Verputz gedrückt. Ja, also dass du halt wirklich so eine Kieselstruktur hast. Und die hat man dann mit Teer angestrichen, also wirklich total schwarz.
Wetterfest halt.
Wetterfest, genau. Und das ist eigentlich der lokale Brighton-Baustil. Den hat man hin und wieder noch. Aber ansonsten steht da wirklich alles andere, was es irgendwo mal jemals in England gab, steht in Brighton, kannst du dir angucken. Irgendwo. Mhm. Musst du nur suchen.
Wie viel Zeit würdest du empfehlen, die man da verbringen sollte? Also wie lang fährt man hin? Nicht kürzer als?
Ich würde sagen, verlängertes Wochenende.
Verlängertes ist Wochenende ist gut.
Ist perfekt. Also so Wochenende plus 2 Tage. So einer von diesen klassischen Brückentagswochenenden oder sowas.
Freitag morgens hin, Montagabend zurück.
Ja, oder Donnerstag, wenn Donnerstag frei ist oder sowas. Ja, also wenn du einen Feiertag hast, einen Brückentag oder so. Die deutschen Brückentage sind ja nicht unbedingt ident mit den englischen Brückentagen. Das ist ja das Schöne. Da fliegst du morgens nach Heathrow. Das habe ich auch so gemacht. Donnerstagmorgen nach Heathrow. Oder nach Gatwick.
Ich wollte gerade sagen, ist Gatwick nicht sogar dichter dran?
Ja, das Blöde ist, ab Frankfurt fliegt immer nichts nach Gatwick.
Ah, okay.
Das ist irgendwie totaler Quatsch. Wir müssen halt immer nach Heathrow. Und Gatwick ist natürlich besser. Und dann vom Flughafen aus Stündchen runter nach Brighton. Bist du sofort da zur Mittagszeit. Kannst du mittags noch irgendwie Fish and Chips essen. Ein bisschen rumlaufen, ein bisschen locker machen. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag schön Kulturprogramm. Sonntagabend wieder zurück. Alles gut.
Mhm.
Also das wäre wirklich so ein Trip in Deutschland irgendwie doch, finde ich, ein bisschen unterschätzte Stadt. Weil die halbe Welt fliegt immer so nach London, ja. Aber es gibt in England so großartige Städte. Ich bin ja auch ein großer Fan von Edinburgh zum Beispiel. Mhm. Ist auch so unterschätzt.
Ja.
Also liegt da so im Norden, ist super, ist auch ganz toll. Und irgendwie konzentriert sich immer alles so ein bisschen in London.
Kann man Brighton ganzjährig besuchen oder ist das im Winter, weißt du wahrscheinlich?
Also es ist so Atlantik, ne? Wenn man selbst wetterfest ist, dann kann man das natürlich machen. Also wenn man so das Kultur- und Shoppingprogramm machen will, kann man das machen. Ja, geht. Aber es hat auch alles ganzjährig eigentlich offen.
Mhm.
Aber so ein bisschen eine mildere Jahreszeit wäre, glaube ich, angenehmer.
Okay.
Also ich würde sagen, so vielleicht so von April bis Oktober so. Mhm. Ja. Ja.
Wäre mal interessant zu gucken, was von Oktober bis April dann da vielleicht auch die Hotels kosten. Vielleicht kann man da dann sogar, so günstig, dass du lange dahin kannst und einfach mal komplett raus bist aus allem.
Genau, wenn
also
du
das
halt
machen, was früher auch
Brighton winzerzauste Strandspaziergänge machen willst, ist das ja auch, kann man ja auch machen.
Genau.
Genau. Ja.
Das war Brighton.
Ja.
Dann danke
Holgi.
Dann danke ich für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.